Ich habe eine kleine Frage. Die halbe Stunde. Es wird immer so viel von der Einführung. Und das ist alles Teil der halben Stunde, die man hat, gell? So, quasi. Das heißt, ich habe jetzt 25 Minuten und sollte um 12.10 Uhr aufhören. Ist das richtig? Okay. Nein, mir ist es wurscht. 12.12 Uhr. Gut, dann fangen wir an. Das Thema Utopie einer schmerzfreien Gesellschaft. Eine Vorbemerkung, eine Schlussbemerkung, so sich das ausgeht, und vier Punkte dazwischen. Keine Bilder, dafür ein bisschen nachdenken. Die vier Punkte werden sein. Sie haben die Gabe, Leute nervös zu machen, aber im guten Sinne. Kollege Bach hat gesagt, das Stresspegel muss ein bisschen da sein, sonst wird man da so komatös davon. Ja, die vier Punkte werden sein. Die Utopie einer schmerzfreien Gesellschaft erstens, zweitens drei Begriffe, vielleicht vier, drittens Phänomenologie von Schmerz und viertens Schmerzkompetenz auf sieben Säulen aufgebaut. Und meine Vorbemerkung ist folgende, es gab diesen kampfsüchtigen protestantischen Prediger Ian Paisley in Nordirland. Kennt ihr noch jemand? Ian Paisley, also vor dem hat man wirklich gezittert. Und der hat, also nicht nur als Katholik gezittert, und der hat einmal gepredigt über die Hölle. Hölle. Und hat gesagt, and in hell there will be wailing and gnashing of teeth. Und eine ältere Frau hat aufgezeigt, but I have no teeth. He paused for a moment and said, teeth will be provided. Und das sagt sehr viel eigentlich über den Umgang mit Schmerz in einer nicht schmerzfreien Utopie aus und möge Ihnen Food for Thought geben. Erster Punkt, die Utopie einer schmerzfreien Gesellschaft. Das klassische Textmaterial, das es dazu gibt, ist das Kapitel 17 von Aldous Huxley, Brave New World. Sie können auch Kapitel 15 und 18 lesen, aber Kapitel 17, das ist die Begegnung des Weltaufsichtsratsvorsitzenden mit dem sogenannten Savage, dem Wilden. Sie alle wissen, dass Aldous Huxley im Jahr 1932 die Utopie einer schmerzfreien Welt beschrieben hat, in der alle haben, was sie begehren und begehren, was sie haben, und sie eine Drogasoma nehmen können, die den großen Vorteil hat, dass sie nicht abhängig macht. Das heißt, sie haben Menschen in der schönen neuen Welt, die Schmerz überhaupt nicht kennen. Im Kapitel 17 trifft einer aus der alten Welt, wo sie noch Schmerz kennen und Geburten auf die natürliche Weise, für die wir heute schon Werbung gehört haben, hinter sich gebracht haben, mit dem Weltaufsichtsratsvorsitzenden dieser schmerzfreien Welt zusammen und verteidigt das Recht auf Schmerzen, weil er ihm sagt, bei euch ist alles zu billig, die Dinge kosten nichts, sie haben auch deswegen keinen Wert. Und wenn Sie sich die Brave New World so Revue passieren lassen und vielleicht das kleine Büchchen von 1948 sehen, Wiedersehen mit der schönen neuen Welt, in der Aldous Huxley über die Tendenzen nachdenkt, die ihn bewogen haben, das zu schreiben, dann werden Sie sehen, der große Preis, den Aldous Huxley sieht für Schmerzfreiheit, ist No Deep Commitments. No deep commitments, keine tiefen Bindungen an wen oder an was auch immer, denn wenn du dich an etwas bindest, dann ist das auch mit Schmerzen verbunden. Kleines Beispiel aus meiner Lebenswelt, meine älteste Tochter ist jetzt 15. Sie ist Gott sei Dank nur meine einzige Tochter, ich habe noch zwei Buben. Und sie hat jetzt ihren ersten Boyfriend. Es ist furchtbar, weil du als Vater natürlich Commitment, Bindung und dann dieser Schmerz. Ja, du siehst den und denkst dir, dann hätte ich nicht die Value Theory of Love gelesen. Die besteht darin, einen Menschen zu lieben, heißt in ihm einen Wert zu sehen, den andere nicht sehen. Kann ich nur hoffen, dass sie ihn liebt, weil what does she see in this guy, ist meine Reaktion. Jetzt kann man sich hier zwei kluge Fragen stellen. Ich hoffe, sie sind klug und ich hoffe, es sind zwei. Die erste Frage ist, was sind die Kosten, die Schmerzfreiheit mit sich bringt? Also auch Sie als Mediziner und Medizinerinnen, mir ist aufgefallen, es ist der einzige Vortrag aus Patientenperspektive. Weil es ist das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann. Ich bin kein Mediziner, schäme mich auch ein bisschen dafür, aber ich kann es ein bisschen anbieten, so die Perspektive von Patienten und Patientinnen. Was sind die Kosten, wenn Sie jemanden schmerzfrei machen? Haben Sie sich schon mal überlegt? Nicht die finanziellen Kosten, sondern praktische Kosten, epistemische Kosten und moralische Kosten. In einer schmerzfreien Welt gibt es praktische Kosten, dass sich viele Praktiken unweigerlich verändern würden, etwa die Praxis des Sterbens, die Praxis des Abschiednehmens, das würde sich verändern. Denken Sie an Leistungssport. Wenn es Schmerz nicht gäbe, wie würden sich die Leistungssportler weiterentwickeln? Das sind sicherlich praktische Kosten von Schmerzfreiheit, jetzt utopisch gedacht, aber wenn Sie einen Patienten, eine Patientin schmerzfrei machen, entstehen auch solche Fragen. Was bezahlt die jetzt auf einen Preis dafür, dass sie weniger oder gar keine Schmerzen mehr hat? Oder wenn es chronisch ist, habe ich gehört, gibt es da die Schmerzfreiheit ohnehin nicht. Zweitens, für mich als Philosophen viel interessanter, epistemische Kosten. Was kannst du nicht mehr denken, wenn du keine Schmerzen mehr hast? Die berühmteste Philosophin wahrscheinlich, die uns dafür Anhaltspunkte geben kann, ist Simone Weil. Für alle schmerztherapeutisch Interessierten Pflichtlektüre, Simone Weil, 1909 bis 1943, 34-jährig an Erschöpfung gestorben, hatte ihr Leben lang chronische Schmerzen, Migräne und hat sehr viel darüber nachgedacht, was es für das Denken bedeutet, wenn du unter chronischen Schmerzen leidest. Und sie war der Ansicht, du kannst bestimmte tiefe Gedanken nicht in Schmerzfreiheit fassen. Du kannst bestimmte tiefe Gedanken nicht in Schmerzfreiheit formulieren und weitergeben. Etwa das Buch Hiob. Kennt noch jemand das Buch Hiob? Gibt es da noch jüdisch-christliche Restbestände? Also im Alten Testament. Und sie sagt, das Buch Hiob war unter großen Schmerzen geschrieben worden und muss auch, damit man es verstehen kann, unter großen Schmerzen gelesen werden und nicht von Leuten wie mir, die schmerzfrei leicht verfettet und selbstgefällig sind und sagen, interessante Interpretation des Theodizee-Problems. Unter Schmerzen geschrieben, muss auch unter Schmerzen gelesen werden. Und das sind epistemische Kosten. Das können Sie sich auch fragen, wenn Sie Lust haben. Wenn meine Patientin jetzt nicht mehr die Schmerzen hat, was sind epistemische Verluste, die sie dadurch erleidet? Drittens, moralische Kosten. Robert Goodin und Joel Anderson sind ganz berühmt dafür zu sagen, wenn andere Menschen Schmerzen haben, erinnert mich das an deren Verwundbarkeit und das erzeugt in mir eine Care-Haltung. Ich fühle mich dann im besten Fall, wenn sie moralisch nicht ganz dysfunktional sind, ein bisschen mit zuständig für das Wohl dieser Person. Wenn ich meine eigene Verwundbarkeit über meine Schmerzen erkenne, hilft mir das ein bisschen Charakterdeformationen herunterzufahren. Und so kann man sich überlegen, wenn Menschen Schmerz nicht mehr kennen, was moralische Kosten in Bezug auf prosoziale Attitüden oder auch eigene Charakterformen, Stichwort Soul Building, sind. Es gibt ein interessantes Buch, das ich allerdings nicht als Weihnachtsgeschenk empfehlen kann, von Aaron James mit dem schönen Titel Assholes. Und das ist ein philosophisches Buch. Nein, es ist ein philosophisches Buch. Da überlegt sich der natürlich in Kalifornien Lehrende, wo sonst, in Kalifornien Lehrender Philosoph Aaron James, was eigentlich Assholes sind. Im Unterschied zu Soziopathen oder Idiots oder Bulls oder Trotteln, wie man in Österreich sagt. Und er meint, Assholes sind Menschen mit einem deeply entrenched sense of excessive entitlements, einem tief verwurzelten Sinn für exzessive Ansprüche. Die glauben, ihnen steht das alles selbstverständlich zu. Schmerzfreie Geburten aufwärts oder abwärts, die andere nicht als moralisch ebenbürtig ansehen und die immun gegen Kritik sind. Und jetzt könnte man den Verdacht haben, die moralischen Kosten von Schmerzfreiheit begünstigen das Herausbilden dessen, worüber Aaron James ja sein Buch geschrieben hat. Also so erste Frage, die man stellen kann, wenn ich Schmerzen reduziere, entstehen auf jeden Fall Kosten. Zumindest entstehen praktische Kosten, epistemische Kosten und moralische Kosten. Und diese Kosten haben vielleicht auch damit zu tun, dass die zweite kluge Frage, welche Art von Kapital ist Schmerz eigentlich? Was habe ich davon, wenn ich Schmerzen habe? Sie alle wissen, dass Pierre Bourdieu, 7:47, dass Pierre Bourdieu 4 Formen von Kapital unterschieden hat. Ökonomisches Kapital, soziales, kulturelles und symbolisches. Ökonomisches Kapital, Geld, Assets, alles, was die Ökonomen und Ökonomen messen können. Soziales Kapital, Zugang zu Netzwerken, Kontakten, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Kulturelles Kapital, Wissen, Fertigkeiten, Bildung, Umgangsformen und symbolisches Kapital, Reputation, Prestige. Was hat jetzt Schmerz als Kapital mit diesen 4 Formen zu tun? Schmerz ist ökonomisches Kapital, denn wenn ich zum Beispiel chronisch krank werden würde, wissen Sie, was ich machen würde? Ich würde ein Buch schreiben. Solange mir die Schmerzen das erlauben, würde ich ein Buch schreiben. Das Buch soll ein Bestseller werden und dann verdiene ich an meinen Schmerzen. Und es gibt genug Leute, die das so machen. Und ich nenne jetzt keinen Namen, aber für manche ist Schmerz ein auch ökonomisierbares Kapital und es wäre schade, wenn sie das dann nicht mehr haben. Nicht? Weil über gehabte Schmerzen zu schreiben, ist weniger sexy, als wenn du so ein bisschen. Natürlich, ich sage jetzt nichts über Sie, Mediziner und Medizinerinnen, es ist ja für euch auch nicht schlecht, dass Leute gibt, die Schmerzen haben, zu euch kommen. Also es ist nicht jeder arm geworden dadurch, aber das ist eine andere Geschichte. Soziales Kapital. Wenn ich Schmerzen habe, es ist mir ganz klar, ich verliere auch soziale Kontakte, aber ich kann auch neue Kontakte aufbauen. Ich darf auf Kuraufenthalte gehen, ich treffe Kurschatten, ich gehe zu Selbsthilfegruppen. Also ich baue mein soziales Kapital mit Schmerzen auch durchaus auf. Kulturelles Kapital. Das hat was mit den epistemischen Kosten zu tun. Durch Schmerzen erfährt man etwas. Und man kann dann zum Beispiel den Kindern durchaus sagen, du, ich habe das auch einmal durchgemacht. oder wenn die erfahrenen Mütter von 7 Kindern den Töchtern sagen, jetzt wirst du gebären, das habe ich auch überlebt, einmal, zweimal, dreimal, siebenmal. Königin Victoria, wussten Sie das, hat sich 1853 beim 8. Kind Chloroform geben lassen. Nicht beim 7. und beim 1., sondern beim 8. Kind. Und nachher mal gewusst, das ist eigentlich ganz okay, wenn man das tut. Aber das ist kulturelles Kapital, das man aus Schmerz schließen kann. Und schließlich symbolisches Kapital. Bestimmte Schmerzen können ja auch recht prestigereich sein. Es ist auch so bei den Krankheiten. Es gibt prestigereiche Krankheiten. Migräne finde ich sehr prestigereich. Also wenn ich als Philosoph Migräne habe, dann würde man sagen, na toll, der denkt zu viel. Also ich habe einmal Phimose gehabt als Bub und das ist nicht so prestigereich. Kann man nicht sagen, die hat da unten rumgeschnitten und so. Es ist nicht so prestigereich. Aber bei bestimmten Schmerzen hast du auch Kultur, also symbolisches Kapital und auch eine gewisse moralische Autorität. Wir trauen uns ja nicht, Menschen, die Schmerzen haben, so richtig pum anzugehen. Das diskutieren sie, es ist doch so. Okay. Also das sind zwei kluge Fragen, die ich Ihnen vorschlagen würde. Welche Kosten entstehen, wenn Schmerzen reduziert werden oder gar eskamotiert werden, gar nicht mehr bestehen? Und zweitens die Frage, welche Art von Kapital ist Schmerz? Und daraus folge ich nur eine letzte Konklusion. Schmerzfreiheit verunmöglicht Second Integrity. Second Integrity ist Integrität im Wissen um die eigene Verwundbarkeit. Und Menschen, die schmerzfrei sind, haben dieses Wissen um die eigene Verwundbarkeit nur in abstracto. Das vielleicht schönste Beispiel, das ich kenne, das die Herausbildung von Second Integrity zeigt, ist das Buch Genesis Kapitel 32, Verse 23 bis 32, das Ringen Jakobs mit dem Engel. Hiob kannten sie. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Szene kennen, nicht ganz null. Also Jakob ringt mit entweder Gott oder einem Engel und er wird dann an der Hüfte verletzt und hinkt seitdem. Er wird als Hinkender unter Schmerzen zum Stammvater Israels und bekommt den Namen Israel. Und das nenne ich zweite Integrität. Den Preis, den er zahlen musste, waren chronische Schmerzen, so könnten wir das nennen. Aber es macht etwas mit dir und deiner Autorität, wenn du darüber verfügst. So viel zu meinem ersten Punkt, kurz vor 12. Ja? Also, schmerzfreie Gesellschaft, Kapitel 17, Brave New World. Welche Kosten entstehen durch Schmerzreduktion oder gar Schmerzvernichtung? Beziehungsweise, welche Art von Kapital ist Schmerz? Man kann sich durchaus überlegen, ökonomisch, sozial, kulturell und symbolisch. Und die These, Schmerzfreiheit verunmöglicht oder erschwert Zugang zu Second Integrity. Zweiter Punkt, bisschen kürzer, drei Begriffe. Ein Begriff, damit ich es gesagt habe, in der Philosophie, für die Sie sich wahrscheinlich nicht interessieren, ist der letzte Schrei Pain als Emotions zu sehen. Ja, die Philosophen, die keine Ahnung haben, die verstehen Pain jetzt als Emotion. Austin Clark ist hier der Trendsetter. Und das heißt, alles, was Sie über Emotionstheorie wissen, ist für diese Philosophen und Philosophinnen relevant, wenn sie über Schmerzen nachdenken. Es ist dann nicht mehr so eine Qualia-Geschichte für Insider, sondern es wird unter Emotionsforschung eingeordnet. Letzter Schrei in der Philosophie seit 2007, also sie schreien jetzt seit 7 Jahren, wir werden sehen, wie lange das noch dauert. Das ist der eine Begriff, Pain is Emotion. Der zweite Begriff, Second Order Pain. Das, was wir heute zum Großteil gehört haben, allerdings nicht nur, weil sehr viel Soziales und Psychosomatisches, Psychisches angesprochen wurde, was wir zumeist gehört haben, war First Order Pain. Leute kommen zu Ihnen und sagen, da juckt es mich und da pickt es und wie war das? Es ist stechend, es ist einschießend, es ist brennend, es ist hämmernd, es ist ja toll, was man alles sagen kann. Und dann möchte ich Ihnen zwei weitere Begriffe vorschlagen. Einerseits Second Order Pain, der Schmerz zweiter Ordnung, der Schmerz, der dadurch entsteht, dass ich Schmerzen habe. In dem Feuerwehrmann-Beispiel war das, fand ich sehr eindrücklich. Das waren ja nicht nur die physischen Schmerzen, das war auch der Anerkennungsverlust, das war auch der Prestigeverlust, der soziale Verlust, die Partnerschaft, die hinuntergegangen ist. Das ist Second Order Pain. So quasi, ja, du hast Schmerzen, du hast Migräne, das tut mir leid, aber wie sehr leidest du darunter? Weil ich könnte ein Buch schreiben und mir einen Mitleidseffekt erzeugen oder so. Nicht immer. Aber Sie wissen, was ich meine. Das ist Second Order Pain, der für mich integraler Bestandteil einer Diskussion von Pain ist. Also das Leiden am Schmerz, das unterschiedlich je nach Möglichkeiten oder Verwundbarkeiten verteilt ist. Und der zweite Begriff in dem Zusammenhang, Zero Order Pain. Das ist also die Grundlage des Schmerzes, die unter dem First Order Pain liegt. Denn wenn jemand mit Rückenproblemen zu Ihnen kommt, dann wird in ihrem Leben ja schon einiges schiefgelaufen sein, dass sie sich in diese Lage gebracht hat. Entweder wirklich durch Fehlverhalten oder durch Umstände, wir haben das Beispiel gehört über Zwangsheirat, das sind doch Zero-Order-Geschichten, die man im Blick nehmen muss, über die bloß physiologische Äthiologie des Ganzen hinaus. War das hilfreich? Ich war so stolz. Wahrscheinlich gibt es die Begriffe in anderer Form schon längst, aber ich war so stolz. Second Order Pain, ja, und Zero Order Pain als integrale Bestandteile von First Order Pain, über den man sich meistens unterhält, wenn man über Schmerz spricht. Punkt 3. 12.00, Punkt 3. Zwei Beispiele für eine Phänomenologie von Schmerz. Eine Frankl-Schülerin, also ich kenne fast nur Leute, die sagen, sie sind Schüler von Frankl gewesen, aber wie auch immer, eine Frankl-Schülerin und Logotherapeutin, das hängt dann immer zusammen. Es ist ganz selten, dass man sagt, ich bin Frankl-Schüler, aber ich bin jetzt so Freudsche, Psychoanalyse, Hardcore. Nein, also eine Frankl-Schülerin und Logotherapeutin hat in den späten 90er Jahren schwerste Bandscheibenprobleme bekommen, darüber Tagebuch geführt und dann reflektiert, wie man das in einer Frankl-Tradition ganz großartig lernt. Ist seitdem chronisch von diesen Schmerzen belästigt, gequält. Und ist sehr hilfreich, wenn man sich überlegt, die Phänomenologie des Schmerzes. Das Manuskript ist noch nicht veröffentlicht, darum kann ich Ihnen den Namen der Person nicht nennen, aber es wird zur Publikation kommen. Sie schreibt, ich nenne einige Punkte, Schmerzen sind nicht erholsam. Und du sagst, naja, das habe ich gewusst. Aber wissen Sie, was das heißt? Edward und Robert Skidelsky haben in ihrem berühmten Buch How Much Is Enough 7 Basisgüter, ich muss die Hand aus der Hosentasche nehmen, 7 Basisgüter für ein gutes Leben aufgezählt. Notwendige Zutaten für ein gutes Leben. Und die 7. Zutat ist Muße. Muße. Das heißt, ich kann kein gutes Leben haben, wenn ich keine Muße haben kann. Und Muße ist das Nichtstun ohne schlechtes Gewissen. Denn die meisten von uns tun öfter nichts, aber sehr oft, wenn sie anständige Menschen sind, mit schlechtem Gewissen. Und Muße heißt, sie haben, und wenn Schmerzen nicht erholsam sind, verlieren sie eine ganz entscheidende Quelle von Kraft. Die sehr bekannte Wienerin Maria Stern, die für die Rechte von Alleinerziehenden kämpft, hat einmal gesagt, das Schlimmste in ihrer Armutssituation, die sie einmal durchstehen musste, war, sie konnte sich nie entspannen. Sie war unter ständigem Stress, weil sie nie wusste, wie soll sie die Rechnungen zahlen. Also erste Beobachtung, Schmerzen sind nicht erholsam. Zweitens, Schmerzen machen einsam. Sie schreibt, du kannst zwar die Freude teilen, aber Schmerz zu teilen ist so viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, aus der Sicht einer Patientin. Schmerzen machen einsam. Und es war Tiziano Terzani, der gesagt hat, zwischen dem Gesunden und dem Kranken ist ein garstiger Graben, den du nicht überspringen kannst. Du kannst höflich sein, aber du weißt im Moment nicht, wie es ist, diese Art von Schmerz zu haben. Drittens sagt sie, Schmerzen machen wütend, traurig, verzweifelt. Also diese dunklen Emotionen, auch die roten Emotionen, die zur Verzweiflung führt, aber auch die weißen Emotionen, die nicht mehr mit Ausbrüchen zu tun haben, sondern mit Resignation. Also Schmerzen machen wütend, sie machen verzweifelt, sie machen traurig. Dann schreibt sie, Schmerzen verändern deine Gewohnheiten, sowohl der Bewegung als auch der Wahrnehmung. Als sie nur mehr wenig gehen konnte, hat sie alles so wahrgenommen, was ist der kürzeste Weg, wo setze ich mich in diesem Raum hin, damit ich den kürzesten Weg zum Beispiel zur Toilette habe. Das ändert jetzt nicht nur die Bewegungsformen, sondern auch die Wahrnehmungsformen, wie du einen Raum wahrnimmst. Und dann hat sie versucht, sich quasi an den Frankl-Fäden aus dem Sumpf zu ziehen und zu sagen, aber ich entscheide, wie ich mich dazu verhalte. Die Einstellung liegt in meiner Hand, wie ich mich zu meinem Schmerz verhalte. Und da sehen Sie, glaube ich, schon einige interessante Punkte aus Patientinnensicht. Chronische Schmerzen, nicht erholsam, sie machen einsam, sie bringen diese Emotionen hervor, sie ändern Bewegungs- und Wahrnehmungsgewohnheiten und sie sind immer noch eine Frage der Einstellung. Zweites Beispiel, Thomas Harding. Ganz trauriges Buch, vor ein paar Wochen herausgekommen, Cadian Journal heißt das. Thomas Harding ist ein englischer Journalist, der im Jahr 2012 seinen Sohn Cadian bei einem Fahrradunfall verloren hat. Cadian war 14 Jahre alt. Und er beschreibt in dem Buch, das jetzt herausgekommen ist, die ganze Geschichte und die Trauerarbeit danach. Und er schreibt auch, also schmerztheoretisch hochspannend, ich nenne 4 Punkte, die Schwierigkeit für mich, den Schmerz zu spüren. Ich habe gesehen, das Kind ist jetzt tot. Man hat mir dann gesagt, das Kind ist gestorben, der Hubschrauber wird nicht mehr gebraucht. Und er hat gesagt, ich habe gewusst, irgendwo ist Schmerz, aber es hat für mich gedauert, ihn zu spüren und wahrzunehmen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, den Schmerz anderen mitteilen. Die Mutter war in Washington, das ist in England passiert. Die Schwester, das zweite Kind, war zu Hause und er hatte die Aufgabe, das jetzt der Mutter des Kindes zu sagen. Und dann, das ist Second Order Pain, der Schmerz, den Schmerz mitteilen zu müssen. der Schmerz der Schwester mitteilen zu müssen, dein Bruder, der eine älter ist als du, der ist gestorben, der ist tödlich verunglückt. Drittens, der Schmerz, das nicht benennen zu können. Er hat mit Linguisten und Linguistinnen Kontakt aufgenommen, weil er ein Wort gewollt hat. Wie drückst du jemanden aus? Es gibt Witwen und Witwer, es gibt Waisen, es gibt Halbwaisen. Aber wie nennst du einen Vater, der seinen Sohn verloren hat? Es gibt im Englischen kein Wort dafür. Und er ist in irgendeiner, ich glaube, papua-neuguinesischen Sprache auf das Wort Kampu gestoßen. Kampu ist ein Vater, der sein Kind verloren hat. Und für ihn war das tröstlich, ein Wort zu haben. Ich bin ein Kampu. Und damit, es gibt ein Wort dafür, ich bin nicht der Erste, der das erlebt hat. Und das hilft mir, mit diesem Schmerz umzugehen. Und viertens, der Schmerz, mit dem Schmerz leben zu müssen. Das ist jetzt 2 Jahre her, das ist noch ganz frisch sozusagen. Aber Sie kennen es von Barbara Bachel-Eberhard, mit dem Schmerz werden Sie für den Rest Ihres Lebens leben müssen. Und das sagt auch etwas über Schmerztheorie aus Punkt 3. Damit schon beim letzten Punkt, 12.05. Schmerzkompetenz. Schmerzkompetenz. 7 Säulen. Schaffen Sie das noch? Dafür dauert es nur 7 Minuten. 7 Säulen. Schmerzkompetenz, die Fähigkeit, mit Zero Order, First Order und Second Order Pain gut umgehen zu können. Ja? Erstens, Herkunft des Schmerzes. Bei der Herkunft des Schmerzes würde ich gerne zwischen Ursache und Grund unterscheiden wollen. Petra Kundner war eine Südtirolerin, ein Mädchen, das mit 12 Jahren unglaubliche Schmerzen hatte, die lange nicht diagnostiziert werden konnte, bis ein Tumor festgestellt werden konnte im Jahr 1982. Und sie ist dann 4 Jahre später verstorben. Und sie schreibt in ihrem Tagebuch, das war die allerschlimmste Zeit, als nicht klar war, woher kommen diese unglaublichen Schmerzen. Und ein Arzt hat zu mir sogar gesagt, das ist Pubertätshysterie. Also da ist gar nichts. Das ist die Ursache. Da wissen Sie sehr viel mehr als ich. Der Grund, weißt du, warum du diese Schmerzen hast? Auch im Sinne von Sprache des Schmerzes verstehen. Maïti Girtoné ist eine Französin, die in der Widerstandsbewegung gegen die Nazi-Deutschen und Österreicher im Beisein eines, wie sie selber sagten, Piefkes, muss ich hinzufügen, Österreich, also sich in der Resistance betätigt hat, von der Gestapo gefoltert wurde. Sie war eine brillante Musikerin, Klavierspielerin und 21-jährig war das zu Ende. Sie konnte nie wieder Klavier spielen, sie konnte nie wieder schmerzfrei eine Minute eines Tages verbringen, sie konnte keine Kinder bekommen. Und sie schreibt in einem unglaublich berührenden Buch, Même les bourreaux ont une âme, sogar die Folterknechte haben eine Seele. Ich habe wenigstens gewusst, warum ich diese chronischen Schmerzen habe. Alle, die sich engagiert haben in der Resistance, wussten, welche Risiken sie auf sich laden. Und ich habe keine, ich bedauere das nicht. Ich fühle tiefes Mitleid mit den jüdischen Müttern und Vätern und Kindern, die überhaupt keine Antwort auf dieses Warum haben konnten. Du bist halt Jude. Das ist aber was anderes, als das Warum zu haben. Ich habe mich da engagiert und das ist der Preis, den ich dafür zahle. Das ist die Herkunft des Schmerzes, den sie also in einer Weise beschreibt, die nur sie beschreiben kann. Sie hat keine, also sie bedauert nichts, weil sie hat eine klare Antwort auf die Frage, warum hast du diese chronischen Schmerzen? Und sie sind es wert. Das kommt auch bei dem Punkt dazu. Das ist der erste Punkt, Herkunft des Schmerzes. Zweiter Punkt, Sprache des Schmerzes. Schmerzenssprache. Havi Carroll, eine englisch-israelische Philosophin, die 2008 an Lungenkrebs erkrankt ist, beschreibt in einem Buch Illness die Impoverished Language of Medicine, diese verarmte Sprache. Wie kann ich über meine Krankheit sprechen? Wie kann ich Worte finden, um den Schmerz auszudrücken? Und ich höre immer mit Staunen, wenn Weinkenner und Kennerinnen Wein beschreiben. Das ist beeindruckend, was die im aktiven Wortschatz haben, was ich nicht einmal im passiven Wortschatz hätte. Und ähnlich beim Schmerz. Das, also für uns Patienten und Patientinnen ist es hilfreich, wenn sie uns einen Kurs geben, das ist die Palette. Weil ich bin eher einfach gestrickt, entweder es tut weh oder es tut nicht weh. Wenn Sie mich dann fragen, bohrt oder hämmert oder sticht, ich bin so schnell überfordert. Wirklich. Und ich bin jetzt nicht dumm, aber ich bin so schnell überfordert, weil ich die Sprache nicht habe. Und Ludwig Wittgenstein, einer unserer Lieblingsphilosophen, sagte ja, die Schmerzsprache ist eine öffentliche Sprache, allerdings je persönlich gesprochen. Die Vokabel, die ich habe, um meinen Schmerz zu beschreiben, kriege ich von Ihnen. hämmernstechend oder sonst was. Nicht meine Privatsprache. Aber da müssten wir vielleicht dran arbeiten, eine reiche und tiefe Sprache von Schmerz zu haben. Drittens die Schmerzumgebung. Die Schmerzumgebung. Johann Friedrich Horner war der erste Chefarzt für Augenheilkunde in Zürich. 1886 gestorben, und der Beat Rüttimann hat über ihn geforscht und hat gesagt, in den Tagebüchern findet er den Punkt, der hat einige Operationen durchgeführt, und sein Punkt ist, je unruhiger ich war, desto unruhiger der Patient. Und das ist eine Frage der Umgebung. Und Ziegel-Genzberger, der bekannte deutsche Schmerzforscher, sagt, es gibt diese Studien, wenn der Professor da ist, hat der Patient weniger Schmerzen, als wenn es nur der Assistent ist. Hertha Flohr sagt, wenn Sie Schmerzen, chronische Schmerzen haben und Sie sind in einer empathischen Beziehung, haben Sie mehr Schmerzen, als wenn Sie in einer Beziehung sind, wo Ihr Partner Ihnen nicht so viel Empathie entgegenbringt. Gut, das muss man mögen, dieses Forschungsergebnis. Aber das sagt was über die Umgebung aus, auf der personalen Ebene. Auf der strukturellen Ebene. Die Barbara Wössmer hat in der Schweiz Studien gemacht mit türkischen Schweizern, Schweizerinnen, und statistisch gesehen haben die höheres Schmerzempfinden, weil sie vermutet nicht wegen dieser, mein Gott, die kommen aus der Türkei, sondern Migration, du bist in der Fremde, das erhöht die Intensität des Schmerzens. Das ist Schmerzumgebung, das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie Schmerz erlebt wird. Viertens hätte ich gesagt Schmerzsystem. Einen Patienten, eine Patientin, die chronische Schmerzen hat, nicht nur als Einzelwesen wahrzunehmen, sondern als ein ganzes System herum, ein soziales System. Ich sehe es aus der Arbeitslosigkeitsforschung. Es ist nie ein Mensch arbeitslos. Es ist ein ganzes soziales System, das davon beteiligt, betroffen und auch daran irgendwie oder darin involviert ist. Fünfter Punkt: Schmerzgerechtigkeit. Schmerzgerechtigkeit. Havi Carell schreibt, es gibt epistemische Privilegien im Krankenhaus, nämlich, dass die Mediziner dass die größere Autorität über die Schmerzen des Patienten haben als der Patient selbst. Das sagt sie als Patientin. Also heute war mein Eindruck ein anderer, aber das sagt sie als Patientin im englischen Health System. Und sie nennt das Epistemic Injustice, epistemische Ungerechtigkeit. Das ist ein Aspekt von Schmerzgerechtigkeit. Ein anderer Aspekt, es gibt diese Ethikrichtlinien der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. Und da steht zum Beispiel drinnen, die Schmerzlinderung darf die Autonomie des Patienten nicht einschränken. Die Schmerzlinderung darf die Autonomie des Patienten nicht einschränken. Wissen Sie, was das für mich als Patient heißt? Mein lieber Freund, wenn Sie sagen, wenn ich dich jetzt so dosiere, dass du nur mehr rumdöst, dann ist deine Autonomie beim Fenster hinaus. Also wirst du Schmerzen aushalten müssen, wenn du deine Autonomie haben möchtest. Das ist ein bisschen ein Preis, den du zahlen musst. Vorletzter Begriff, Schmerzfreundlichkeit. Montaigne hat gesagt, wir alle sind Gastgeber unserer Schmerzen. Die kommen auf Besuch, manchmal bleiben sie auch länger, so wie die Schwiegermütter meistens länger bleiben. Du bist der Gastgeber und sollst sie respektvoll und freundlich behandeln. Tiziano Terzani sagte über seine Krebserkrankung, ich möchte sie als einen Gast sehen, mit dem ich umgehen möchte, und nicht als einen Feind, den ich umbringen muss. Und letzter Begriff schließlich, Schmerzethik. Haben Sie sich schon einmal überlegt, welche Schmerzen gesollt und welche verboten sind? Es gibt gesollte Schmerzen. Psalm 16, Vers 4 sagt, viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Das können Sie auch ganz säkular atheistisch und böse deuten. Aber so soll es auch. Es gibt Schmerzen, sind gesollt. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Das ist ein gesollter Schmerz. Und man soll moralischen Schmerz führen, wenn es schiefläuft. Und es gibt verbotene Schmerzen. Das, was Catriona Mackenzie pathogene Verwundbarkeiten nennt, vermeidbare, durch krankhafte Umstände erzeugte Schmerzen. Und das ist ein verbotener Schmerz, der so nicht sein soll. Und da könnte man eine Diskussion über Ethik des Schmerzes dran knüpfen. Diese sieben Säulen ergeben für mich eine Idee von Schmerzkompetenz, mit Schmerz gut umgehen zu können auf den drei Niveaus. Für den Patienten heißt das vor allem realistisch zu sein. Für die Ärzte und Ärztinnen heißt das sowas wie nüchterne Empathie zu haben und gut das Expectation Management zu bewältigen. Das war ganz im ersten Vortrag, sag ihnen nicht, sie werden schmerzfrei sein. Versprich nicht etwas, was du nicht halten kannst. Das ist der Schaden viel größer. Und damit bin ich bei meiner Schlussbemerkung am Ende. Susanne Kummer hätte schon gesagt, jetzt hören wir auf. Mein schönes Ian Paisley-Zitat am Anfang, ja, erinnern Sie sich? Erster Punkt, Utopie einer schmerzfreien Welt. Second, Integrity ist nicht möglich. Kosten und Kapital von Schmerz, Kapitel 17, Huxley. Drei Begriffe, Pain als Emotion, Second Order Pain und Zero Order Pain. Drittens die Phänomenologie, Schmerzen sind nicht erholsam, und die Probleme von Thomas Harding, Schmerz mitzuteilen und mit den Schmerz zu benennen. Und viertens diese Säulen von Schmerzkompetenz, eine Sprache für den Schmerz zu finden, die Herkunft auch nach dem Grund zu erforschen, die Umgebung im Blick zu haben, das System zu analysieren, Schmerzgerechtigkeit, Schmerzfreundlichkeit und Schmerzethik. Schlussbemerkung, das ist so eine kleine Hausübung. Es gibt ein Gedicht von Mischa Kaleko, 2 Strophen, 8 Zeilen, ganz kurz, der Eremit. Und Sie können sich fragen, was hat dieses Gedicht mit dem Nachdenken über Schmerzen zu tun? Das Gedicht heißt Der Eremit und stammt von einer Frau, die 2-mal ins Exil gehen musste. Gedicht geht so. Sie warfen nach ihm mit Steinen, er lächelte mitten im Schmerz. Er wollte nur sein, nicht scheinen, es sah ihm keiner ins Herz. Es hörte ihm keiner weinen, er ging in die Wüste hinaus. Sie warfen nach ihm mit Steinen, er baute aus ihnen sein Haus. Dankeschön.